Ich bin Cornelius Schulz. Wahrscheinlich werden die meisten sich noch an mich erinnern können. Ich weiß nicht, das erste Mal, glaube ich, waren wir, Anna und ich, vor 20 Jahren hier gewesen. Und 2015 war ich auch nochmal hier. Ganz liebe und herzliche Grüße von Anna persönlich, dann von dem Missionswerk Friedensbote, von unserer Heimatgemeinde in Meinerzhagen. Heute Morgen sind sie auch zusammen, zum Brotbrechen und dem Herrn die Ehre zu geben dafür, was er für uns alles getan hat. Und ja, wie eben schon wahrscheinlich gemerkt, ich bin in Kasachstan geboren, das verrät immer meinen Akzent, meine Sprache. Vor 42 Jahren sind meine Eltern nach Deutschland gekommen mit 8 Kindern und im gleichen Jahr hat der Herr Jesus mich gefunden und seitdem darf ich dem Herrn nachfolgen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Gott hat uns oder ja mich verschiedene Wege geführt und so, dass ich jetzt ab 2012 im Missionswerk Friedensboten gelandet bin, was auch sehr schön ist, ja die Schultern unter die Lasten zu stellen für das Volk in der ehemaligen Sowjetunion, wo die Menschen 70 Jahre lang im Kommunismus, Atheismus gelebt haben. Und dort dürfen wir mit dem Missionswerk dank vieler Gebete und Unterstützung in 13 GUS-Ländern Evangelisation haben, Gemeindegründungsarbeit, aber mittels der humanitären Hilfe, zum Beispiel jetzt ist eine Aktion zu Weihnachten, wir nennen das von Herz zu Herz, da werden ungefähr 10.000 Päckchen gepackt und dann werden evangelistische Weihnachtsgottesdienste durchgeführt. Und so dürfen wir uns jetzt schon freuen, dass neue Bekehrungen stattfinden werden. Über die Kinder kommen die Eltern zum Glauben, Oma, Opa, das ist eine wunderbare Sache. Mit den Geschenken, ja, da sind dann irgendwie neue Testamente verpackt oder Kinderausmalhefte, Geschichten, welche Oma, Opa vorlesen dürfen. Also ist an alle gedacht. Jetzt dürfen wir nur noch beten, dass die LKW so wahrscheinlich spät, die letzte Fahrt wird Mitte Dezember stattfinden. Und dann beginnt die ganze Aktion, die Vorbereitung für 2020. Denn die in dem Ostblock feiern die Leute im Januar, nicht im Dezember. Die haben am 6., 7. Januar Weihnachten. So, dass unsere Mitarbeiter zweimal im Jahr Weihnachten feiern dürfen, welche dorthin fahren zum Einsatz. Ich möchte ganz kurz zum Büchertisch ein paar Worte sagen. Da habe ich einige Bücher ausgelegt und so Missionsnachrichten, Bücher zwischen 3 und 7 Euro. Ihr dürft euch bedienen, einfach in die Kasse reinlegen oder rausnehmen, was da gerade dran ist. Und wer kein Geld dabei hat, darf sich auch mal ein Buch oder so ein CD mitnehmen, so ein Hörbuch. Das ist dann auch kein Diebstahl. Heute dürft ihr das machen. Und ich denke, dass der Herr für alle gesorgt hat. Und dass wir uns freuen dürfen über Berichte und Geschichten und Zeugnisse auch vom Büchertisch. Ihr dürft euch auch eintragen auf der Liste, wer diese Missionsnachrichten kostenlos zu Hause haben möchte, darf sich da eintragen und alle 2 Monate wird so ein Heft zugeschickt. Das war der unwichtigste Teil dieses Gottesdienstes. Ich würde vorschlagen, dass ich einiges über Georgien berichten werde, jetzt zuerst und danach werden wir das Wort Gottes hören. Ich möchte doch einige Gedanken mitgeben, als Ermutigung, Trost und Hilfe für uns. Genau, und ich kann jetzt keinen Überblick machen über das Missionswerk, was alles geschieht. Es geschieht so viel, dass uns vielleicht während 2-3 Stunden nicht ausreichen würden. Und daher möchte ich euch gerne nach Georgien mitnehmen. Dort war ich im vergangenen Jahr und haben dort Dienste getan und unsere Projekte, die möchte ich auch kurz zeigen und auch als Gebetsanliegen weitergeben. Alles, wenn hier von vorne gesagt wird, was wir tun, was das Missionswerk tut, das ist im Sinne von, das ist nur rhetorisch gemeint. Kann man nicht immer sagen, der Herr tut das oder Einzelheiten. Letztendlich ist alles der Herr. Alles kommt durch ihn, das kommt von ihm und alles wird auch zu ihm gehen. unserer Arbeit, unserer Leistungen, unserer Hingabe, unserer Treue, wenn sie da ist, das ist alles Gott bewirkt. Und wenn wir in Wir-Form reden, dann meine ich nicht, was für Helden wir sind. Wir sind keine Helden, wir sind einfach Knechte Gottes, die dann irgendwann mal fertig sind mit der Arbeit und sagen dürfen, ja Herr, wir sind unnütze Knechte, wir haben alles getan, was ist noch zu tun? Also wir hoffen, dass wir diese Einstellung haben dürfen. Genau. So, und erstmal anmachen. Die Georgienreise, hier möchte ich kurz nochmal Anna vorstellen. Anna ist zu Hause mit zwei Pflegekindern, sind jetzt 7 Jahre alt, ein Junge und ein Mädchen. Anna hat eine gute Aufgabe, während ich viel unterwegs bin. Und das ist auch geistig eine sehr gute Aufgabe, die Kinder liebevoll fürs Evangelium zu gewinnen. Sie haben ein gutes Zuhause bekommen, viel Platz draußen, Enkelkinder sind da und aus der Gemeinde. Dann sagt die Kleine in der Schule, das Schönste ist Friedensbote. Das ist das Beste in ihrem Leben, Friedensbote. Weil unsere Gemeinde in den Räumen von Friedensbote sich auch versammelt und das ist für die Kinder A und O, Friedensbote. Da sind viele Kinder, Kinderstunde, Sonntagsschule und vieles Schöne und das genießen die Kinder. Ich möchte hier nochmal, das wird vom Weiten her, das ist leider ein kleines Format, diese Karte hier. Hier sehen wir Russland, das geht ja noch weiter dahin, was man jetzt nicht sieht. Hier sehen wir die Ukraine, Deutschland ist hier vorne und hier ist Georgien. Über dieses Stückchen Erde oder Land werden wir jetzt reden. Hier ist die Krim, wo es jetzt Schwierigkeiten gibt mit Russland. Genau. Und alle, die sich noch erinnern können, 90er Jahre waren Anna und ich in Russland. Wir waren in Nizhny Novgorod. Dort haben wir 8 Jahre lang Dienst gemacht, Gemeindegründungsarbeit. Und wir besuchen die Geschwister heute noch und sind sehr dankbar für die Zeit damals in den 90er Jahren. Georgien ist ein kleines Land. Jetzt werden dort wahrscheinlich keine 3 Millionen leben. Die Georgier sind geflohen, viele sind vor Armut geflohen. Georgien gehörte zur Sowjetunion und ist abtrünnig geworden in den 90er Jahren. Die wollten auch unabhängig werden. Und so, das hat der Führung in Russland nicht gefallen. Und so, weil Georgien nach Europa anstrebt, dann hat der Präsident Russlands Sanktionen verhängt für das Land. Das Land ist sehr verarmt. Wir sehen hier auch vor 11 Jahren den Ossetienkrieg und den Abchasienkrieg. Da ist viel auch Blut vergossen worden. Und das ist politisch auch so entstanden. Und die Georgier sind ja schon seit Jahrhunderten ausgebeutelt, sage ich mal so. Hier sehen wir auch gerade, Georgien ist ja ein christliches Land hauptsächlich. Die Türkei, Armenien ist ja Grenze mit Georgien, unten ist Iran. Dann Aserbaidschan, das sind muslimische Länder, Dagestan, Tschetschenien, das sind alles Länder, die über Jahrhunderte immer wieder eingefallen sind und terrorisiert haben, ausgeraubt, geplündert, gemordet, Kriege durchgeführt haben und dann alles mal, dann haben sie die verbrannte Erde hinterlassen und alle paar Jahre wurde wieder aufgebaut und dann kam wieder diese Heuschreckenplage, sag ich mal so, dann kamen Unmengen von Menschen da an und haben alles geplündert. Und so ist Georgien sehr gebeutelt worden über die vielen Jahrhunderte. Hier sehen wir einfach die Route, Tiflis, der Hauptstadt, überall, wo mittlerweile Hauskreise, Gemeinden sind, das sind nur Orte, wo ich gewesen bin. Es gibt ja noch viel mehr. In Georgien, zur kommunistischen Zeit, waren so gut wie gar keine Christen da. Also orthodox schon, aber nicht Christen im Sinne von Wiedergeborene, also Gemeinden in unserem Sinne. Und so haben wir ja bis zum Schwarzen Meer haben wir da Gemeinden besucht und der Bruder Levan, der seit vielen Jahren auch mit dem wir zusammenarbeiten, lebt in Georgien. Er ist ein Georgier, hat in Russland studiert, in Alma-Ata, das ist meine Heimat, wo ich geboren bin. So 40, 50 Kilometer entfernt bin ich geboren in Kasachstan. Und dort hat er schon zu der Zeit, als ich noch ganz klein war, hat er studiert. Und dort hat Gott ihn auch gefunden, auf einer dramatischen Art und Weise. Das werde ich jetzt nicht beschreiben. Das ist ein extra Zeugnis von so einer Bekehrung, wie Gott einen Menschen findet, der wirklich dabei ist, Selbstmord zu machen, und sie sieht kein Leben, keinen Sinn im Leben. Und er lebt in seinem Haus, was schon in der dritten, vierten Generation ist, und aus dem Schlafzimmer, wo wir dann geschlafen haben, aus dem Zimmer, habe ich das Foto gemacht, und so können Sie sehen, das ist, wir sind nicht in Bayern, okay? Also das Gebirge, die Natur ist sehr prächtig, Weinberge, Äpfelplantagen, da wächst alles, was dein Herz begehrt, was dein Auge sehen möchte, ist alles, gedeiht alles. Es ist ein kleines Paradies. Im Kommunismus waren die von den Russen gefördert worden, und da damals ging es denen gut. Sie sind sehr, sehr reich geworden, weil sie all ihr Obst, Gemüse, Blumen, den Wein, alles vom Feinsten, alles verkaufen konnten in die riesige Sowjetunion. Und damals ging es denen gut. Heute ist das Gegenteil eingetroffen. Die verarmen buchstäblich, die haben nichts zu beißen, haben Löhne. Der Lehmann ist ein Chirurg, der hat eine Rente von 60 Euro. Das reicht gerade mal für 1,5 Golf-Füllungen für Diesel. So viel Geld ist das wert. Oder Diesel oder was auch immer, das Leben. Da kriegt der Ingenieur 60 Euro, die Putzfrau, der Obdachlose, die kriegen alle gleich Geld als Rente. Also da haben die diese Vorstellung von Gerechtigkeit. Naja, okay, im Kommunismus hat man immer gesagt, es sollte alles gleich sein. Ja, und Levan ist Chirurg, und es kam so ein Moment, genau, das ist das Haus von seinen Eltern, das er übernommen hatte. Und auf diesem Grundstück hat er so eine kleine, wie soll ich sagen, Synagoge gebaut, würde ich mal fast sagen. Der Tempel, eine große Kirche, würde man sagen, wäre woanders. Aber das ist so ein kleiner Raum, hat er auf dem Grundstück gebaut. Und da kommen jede Woche und jeden Tag kommen Geschwister zusammen, jeden Morgen zum Gebet, auch abends betet die Gemeinde. Selbst wenn Levan, der unterwegs ist, mit dem Auto oder irgendwo Dienste, Hauskreise, andere Gemeinden, dann kommen die Geschwister trotzdem zusammen zum Gebet, ist fantastisch. Und wenn wir mal unterwegs waren, morgens oder abends, dann sagt der Levan, Brüder, die Gemeinde ist gerade im Gebet, alle, die vielleicht nicht arbeiten, die auf Rente sind, die kommen in dieses Häuschen dahin, und dann beten sie gemeinsam, lesen das Wort Gottes, beten, und dann gehen sie wieder auseinander. Dann sagt der Levan, lass uns auch anhalten, wie ich möchte beten. Dann manchmal 20 Minuten betet ihr, manchmal beim Fahren, wenn die Zeit gedrückt hat. Dann haben wir gesehen, wie dieser Levan, wie sein Herz schlägt fürs Evangelium. Ein ganz origineller, ein fröhlicher, ein lustiger Georgier mit einem dicken Akzent in russischer Sprache, sehr angenehm. Seine Natascha ist auch zum Glauben gekommen, die Frau. Das ist der Raum auf dem Hof in der Gemeinde. Natascha, seine Schwester, zum Glauben gefunden. Diese ganzen Menschen, die dort sitzen, sind Gläubige, die sind zum Herrn gebracht worden. Das heißt, da ist eine Erweckung entstanden. Und dann eines Tages rief der Levan an und fragte beim Missionswerk, ob er nicht da so ein altes Waschhaus kaufen möchte. Er würde gerne das zu einer Klinik umwandeln und arme Leute aufnehmen, um sie zu behandeln, weil die Menschen können sich nicht leisten, mal eben Zahnarzt oder irgendwie jemand hat mal eine Hand gebrochen oder irgendwie eine Behandlung, Erkältungen, Fieber und vieles mehr. In Dörfern ist nichts mehr los. Ich werde euch ein paar Bilder nachher zeigen, wie es da wirklich aussieht in Dörfern. Und dann hat Friedensbote, die Mitarbeiter haben dann überlegt und entschieden, wir kaufen das Haus, das ist dann renoviert worden. Das ist ganz einfach mit Steine ummauert worden. Sieht ja fast wie geklinkert aus, fast wie europäisch. Aber wenn man da ist, dann sieht man, dass es ja richtig georgisch gemacht worden. Ja? Aber das dient seinem Zweck. Und in diesem Haus haben die mehrere Mitarbeiter. Hier seine Tochter, seine Frau ist Gynäkologin. Die arbeiten alle in diesem Haus mit. Hier ist eine neue Mitarbeiterin, die zum Glauben gekommen ist, auch in dieser Klinik. Und Friedensbote stellt zur Verfügung die Mittel, damit die Arbeiter bezahlt werden. Was heißt bezahlt werden? Die kriegen so viel, dass man gerade reicht zum Essen. Die Leute kommen und sagen, wir wollen arbeiten, wir wollen nicht viel Geld haben, hauptsächlich wir können ein bisschen essen und uns reicht das ein bisschen für die Kleidung, weil wir können als Missionswerk nicht die Nöte in den Ländern decken, das funktioniert nicht. So viel Mittel haben wir gar nicht und so, das ist, wäre auch nicht unsere Aufgabe. Das ist der Staat, der muss sich um die Bevölkerung kümmern. Aber wir wollen evangelisieren und mittels dieser Hilfe wollen wir die Herzen erreichen. Und so sehen wir hier einen Zahnarzt, der hat auch so alles ganz einfach eingerichtet aus Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung, irgendwo gebrauchte Teile, Werkzeuge, der Sitz und alles dahin gebracht. Er kann alles gebrauchen. Das ist wunderbar zu sehen, dass er auch da wirklich eine gute, bescheidene Arbeit macht. Und dort im Wartezimmer zum Beispiel ist es so, dass die Leute einfach auch aus Nachbarschaft kommen, sich da hinsetzen. Die haben ja die Welt Zeit. Die haben doch Zeit, die haben keine Uhr dran, die haben kaum Handys, die treibt kein Mensch. Und dann sitzen die stundenlang reden. Und das nützt der Lehmann aus, um hier im Wartezimmer zu reden, mit Menschen, Neue Testamente, Zeugnisse, Bücher, Hefte. Also hier liegt alles aus, geistlich. Und die Menschen kommen, interessieren sich, nehmen mit, Traktate, Broschüren und finden auch zum Glauben. Und das ist eine wunderbare Sache. Und Lehmann kann auch berichten und sagen, ja, alles, was ihr jetzt kostenlos bekommt, ob das Zahnreparatur ist, eine Blombe oder Zahnziehen oder was weiß ich, alle Betäubung, diese nette Geste, dass man auch schmerzfrei Zahn behandeln kann, das kommt aus dem Westen, das sind Gläubige, das sind Christen, die fiebern für euch, die helfen mit, die unterstützen und genau, und das sollte die Menschen, die werden angehalten, daran zu denken, als Dankbarkeit auch. Und viele sagen, das kann fast nicht sein, das ist unglaublich. Dann muss an diesen Christen was dran sein. Und so kommen Menschen zum Glauben. Hier sehen wir auch in Quareli, das ist ein Haus, was ein bisschen im Dach umgebaut wurde zu Gemeindesaal, vielleicht ein bisschen aus dieser Raum, vielleicht ein bisschen mit Schrägen dran. Und da versammeln sich und tagsüber geben die Geschwister den Menschen zum Essen. Also die Menschen kommen zum Essen und dann hocken sie da stundenlang und dann da läuft dann christliche Musik, vielleicht eine Predigt, vielleicht ist ein Bruder da, der liest was vor und dann wird diskutiert und auch hier finden Menschen zu Gott. Und ja, wir sehen, dass die Zeit haben, man sieht auch kaum junge Leute, die Alten sind da, die Jungen sind ausgebuchst, in den Westen, nach Polen, irgendwo Geld verdienen. Viele Georgier sind in Deutschland als Asylanten unterwegs, sind geflohen, Kinder haben sie den Alten überlassen. Und so sieht man auch, dass die Kinder dort statt auf der Straße, dann werden dort eingeladen, die kriegen genug zu essen, dann sind sie dabei. Übrigens, das Bild ist auch von dem Hefter oben, vom letzten oder ja, letzten Heft. Ja, es ist wunderbar zu sehen, dass auch durch diese Not, die da ist, Menschen ja ans Evangelium herangedrückt werden, durch die Not. Und viele nehmen das in Anspruch. Nicht alle, viele wollen nur Brötchen und dann gehen sie nach Hause. Aber viele wollen mehr. Die wollen mehr wissen, woher die Brötchen kommen, das Essen, die Unterstützung. Und dann sind sie sehr dankbar, dass Gott sich um sie kümmert. Das sind mittlerweile Lewan seine Mitarbeiter hier. Hier ist Lewan. Die Mitarbeiter, die sind alle aktiv in Ältestendienst mittlerweile oder Jugendarbeit, Kinderstunde sogar. Auch evangelistische Dienste werden durchgeführt. Sie kamen auch dorthin und wir haben gemeinsam auch Pläne geschmiedet, Überlegungen gehabt, wie wir weiter effektiv arbeiten können. Hier auf diesem Grundstück, in diesem Haus, waren wir gewesen und da ist eine Familie, eine ganz, ganz arme Familie zum Glauben gekommen und das ist ihr Wohnzimmer. Und da findet auch der Gottesdienst statt. Und dann hat Lewan gesehen, dass sie ein größeres Grundstück haben. alles brach, alles mit Stacheln und Büsche und Unkraut und Schrott und Holz, alles lag da kreuz und quer. Hauptsächlich war ein Haushalt von Frauen und Kindern. Und dann hat Levan gesagt, wir werden aufräumen. Und dann haben sie aufgeräumt, haben die Bäume freigelegt hier und haben daraus ein Tagesfreizeitlager gemacht. Und hier findet im Sommer finden Freizeiten statt. Morgens kommen die Kinder, die kriegen Essen, dann haben sie Programm, die haben dann Bibel, Studium, Geschichten, Mittagessen, Nachmittag wieder Sport, Spielen, abends Essen und dann gehen sie nach Hause. Und so wochenlang sind die Kinder den ganzen Tag dort und zur Nacht gehen sie nach Hause. Und was Besseres kann den Geschwistern nicht passieren, dass so so einfach läuft. Und auch was Besseres kann den Kindern nicht passieren, denn Opa, Oma sind ja auch sehr dankbar, dass sie in so guten Händen sind, gratis, ne? Normalerweise würde das ja schwer Geld kosten, so Kinder irgendwo abgeben zur Freizeit. Ja, und so hat der Herr gesorgt, dass auch die Gläubigen weiter ihre Dienste machen können. Hier sehen wir auch den Herrn Sasa, dass der ist aus dem Kreml, der hat uns eingeladen, der hat gehört über eine Aktion, die wir durchgeführt haben in einem muslimischen Dorf. Da waren Menschen, die waren alle schwer runtergekommen, ohne Kleidung fast, alles, die sahen aus wirklich furchterregend. Und dann war unser LKW unterwegs gewesen und dann hat man gebeten, dass Sascha eine andere Stelle anfährt und dann haben sie den ganzen LKW ausgeladen und dann sagte Levan, auch jetzt, wir können hinfahren. Diese im Dorf, alle Menschen, alles was sie anhaben, das ist alles von der Unterhose bis zur Kappe, Mütze oder was auch immer, alles vom Friedensbote. Und die Muslime, das war ein Riesenecho, das gab eine Riesenreaktion, dass die gesagt haben, was, Christen helfen uns und wo sind unsere Hodjas und unsere Geistlichen, die lassen uns ja umkommen und die Christen helfen uns. Das war eine Bombe, war das. Das hat eingeschlagen, richtig, dass die Christen da auch eine ganze Crew hingebracht haben. Und davon hat er gehört und letztendlich uns auch angefleht, wir sollten noch weiter, wenn es geht, auch unterstützen, auch die Christen, auch andere. Und ja, wir machen das, was in unseren Kräften ist. Aber unser Ziel wollen wir auch natürlich nicht vergessen, dass wir das Evangelium weitersagen. Und wie gut ist das, dass wir das Licht auch für Menschen weitergeben können, die vielleicht einen anderen, auch die Orthodoxen haben keinen Sinn im Leben, die Muslime haben keinen Sinn im Leben und das Leben ist so schwer, enttäuschend, so bitter. Und wie gut ist das, wenn wir das Licht da reinbringen und kein Ansehen der Person machen, auch in dieser Sache. Denn Gott hat uns gegeben diese Möglichkeit, und wir dürfen sie verwenden für alle, die Not haben. Und immer wieder in einer guten Art, in einer sanften Art zu sagen, Christus möchte auch euch retten. Hier haben wir noch eine Familie, das ist ein ganz anderer Ort wieder. Da ist eine ganze Sippe zum Glauben gekommen. Und diese alte Dame hier, die ist schon weit über 90, die hat mal sich beschwert bei Levan. Levan, sag meiner Tochter hier, dass sie auf die soll mal tun, was ich ihr sage. Die ist ja auch schon 72, hat sich beschwert, dass die Tochter nicht hört auf die Mutter. Naja, das sind ein bisschen andere Sitten, sag ich mal so. Und die hatte mal, der Lehrer, Levan hat mal uns erzählt, wie sie betet. Da sind viele Verwandten gestorben und dann hat diese alte Dame so gebetet unter dem Motto, Herr, du siehst, dass unsere Verwandten so viele weggestorben sind, also wie die Fliegen, die wegsterben, und bald wären wir dran gewesen und du hast es mal gerade geschafft, uns zu erretten. Die war ja schon im Alter vorgerückt und eigentlich wusste sie, eigentlich müsste sie dran sein und nicht die jüngeren Leute. Und so ganz einfach wie die Kinder glauben die an Jesus, die haben das angenommen und der Levan ist dort wie der Vater für alle. Und er kommt, dann werden die Kinder still, das Toben hört auf, dann wird zugehört, was Levan zu berichten hat. Und er hat immer ein gutes Wort, ein Trostwort. Das sind die Nationalbrote, die auf diese Weise gebacken werden. Und sehr lecker, ganz interessant. Wir haben das auch genossen, die also diese Bäckereien und manche Sachen, die dort essen, auch sehr gute Küche haben die dort. Und dann, das sind auch keine ausgewählten Bilder. Also ich habe nicht jetzt gesagt, jetzt suche ich mal Bilder aus. Das muss ich unbedingt in Deutschland zeigen. Das ist Standard, okay? Das hier in Dörfern sowieso, in größeren Städten auch. Da kann auch eine zweispurige Straße sein. Plötzlich gehen Schafe über der Straße, der Hirte mit ein paar hundert Schafen oder Kühe weiden hier rum. Dann muss man eben anhalten, langsamer fahren. Oder wir sind dann in ein Dorf gekommen, das ist auch ganz völlig normal, Herden von Schweinen, die sind frei, die versorgen sich fast selbst unterwegs und das ist nicht gestellt, das ist nicht in der Hauptstadt, so ist es nicht in der Hauptstadt, ganz klare Sache. Da wohnen reiche Menschen, da ist das Geld, da ist alles geteert und sauber, da ist Strom, da ist alles. Und so waren wir dann an der armenischen Grenze und da ist ein Neubekehrter, Gevorg, und der hat sich das kleine Häuschen gekauft, hat gesagt, hier möchte ich eine Gemeinde aufbauen in den Dörfern. Und so haben sich da im Foyer, sozusagen im Flur oder in der Sommerküche versammelt und haben dort, fangen die an mit Gottesdiensten, mit Predigten. Das sind alles Menschen, die Jesus nicht kennen, die kommen einfach. Stellt euch vor, ne? Du pfeifst einmal ganz laut und dann kommen so viele Menschen mit Kindern dahin und du darfst da ruhig eine Stunde überziehen, das macht denen auch nicht. Auch zwei darfst du länger machen, das macht denen überhaupt nichts aus. Die hören zu und sind so lange dabei, bis es fertig ist. Und das sind Menschen, die meisten kennen Gott nicht. Und dann sehen wir auch die schönen, süßen Kinder da unterwegs, die spielen hier rum und haben da im Dreck irgendwie, die haben keine Spielzeuge, keine Playmo, Legos und Barbies oder sowas besitzen die dort gar nicht. Und wir haben da ein großes Anliegen jetzt auch für diesen Gearwork und für die Dienste vor Ort. Ja, dann will ich noch, das ist so das Haus, was er sich erworben hat, die Decke, alles so runtergekommen. Und jetzt zeige ich noch ein paar Bilder von zwei Frauen, die von ein Symbol von tausenden Frauen und alten Menschen sind. Der Levan besucht immer wieder alte Menschen, die vernachlässigt sind, irgendwo ganz allein oder vielleicht so wie hier, ein Sohn ist da, der ist psychisch erkrankt, Alkoholiker, der sorgt für nichts und niemand. Und da ist eine auch Leben nur in diesem Foyer, in dieser Sommerküche. Und in dieser Sommerküche, quasi im Sommer, im Winter, ist die Mutter. Die Mutter, ich glaube, die ist fast blind, war früher eine Lehrerin. Und man sieht auch hier keine Matratze, das ist ja dieses nicht Rost, sondern dieses Netz oder wie heißt es da nochmal? Ja, das ist so ein Netz, das geflochten ist das. Ne? Das ist ja fast wie eine Hängematte. Und da sitzt die Dame vernachlässigt, monatelang kein Wasser gesehen, keine Dusche und kein gar nichts und Wäsche sowieso nicht gewaschen. Und man sieht auch hier mit der Mikrowelle, sieht es auch ziemlich traurig aus. Der Strom wurde auch schon länger nicht abgelesen und das ist der Standard, das ist normal. Das ist nicht ausgesucht, das ist nicht mal einfach die Herzen in Deutschland zu bewegen, zu spenden, zu großzügig. Ne? Wir reden heute über normale Situationen, über normales Leben außerhalb der Stadt. Und dann haben wir ein zweites Haus besucht und da war wirklich genau die gleiche Situation, wieder so eine Sommerküche, alles runtergekommen, im Haus ist nichts mehr, die Gläser zerstört, im Dach regnet alles rein und so hat auch diese Dame, ist ganz einsam, ganz allein, völlig blind, die hat niemanden, irgendwie weiter Verwandte holen ihre Rente ab und verbringen ihr nichts mehr und sie ist blind und sie darf hier leben, wenn jemand von Nachbarn kommt, ein Stück Brot ihr gibt oder so, wie einem Hund fast, dann hat sie noch Glück gehabt, hier ist abgestandenes Wasser schon, wer weiß wie alt und Levan kommt immer wieder, er kann nicht immer da sein, die Bettwäsche wollte sich auch von uns keiner reinlegen, vermute ich mal. Ich habe diese Fotos gemacht, weil sie blind war. Also Fotos machen in dem Zustand, das ist unwürdig gegenüber der Person, die dort sitzt oder liegt. Das geht nicht. Und ich habe das übers Herz gebracht, einfach diese Fotos gemacht, weil die hat es gar nicht gemerkt. Und wir wollen nicht über diese Frauen schlecht reden. Wir wollen gucken, ob wir nicht auch irgendwie zumindest für ihr Seelenheil, das ist über ihrem Kopf, so sieht es aus, da wo sie schläft, Winter und Sommer, kaum Decken, kaum Wärme. Ja, so ist die Situation in Georgien und wir haben die frohe Botschaft, wir kommen aus dem Westen, wir sind reich beschenkt worden und möge der Herr uns helfen, auch weiterhin ja, diese Dienste zu tun, wie unsere Hände sind noch gefüllt von unserem Reichtum. Wir klagen oft, dass es uns auch schlecht geht. Manchmal, wenn man sich vergleicht mit anderen, stimmt das vielleicht irgendwo, aber insgesamt geht es uns noch sehr gut. Auch arbeitslosen Menschen geht es heute noch so gut, dass die nicht so leben müssen dort wie diese Damen. Und so hat der Herr unsere Hände gefüllt. Wir dürfen mitteilen und ich möchte euch eins sagen. Die Welt hat sich immer gedreht. Die Geschichte, die wiederholt sich. Und eines Tages werden wir vielleicht irgendwo hinschielen und nach Hilfe warten. Möge der Herr uns heute geben, wie in Sprüche steht, wer dem Armen gibt, leiht Gott. Und das ist eben dieser Bereich, wo wir sagen, Hände, die Ärmel aufkrempeln, Dienste tun mit dem Evangelium. Und wie viele werden im Himmel sein, die vielleicht kommen und werden, wo wir feststellen werden, die haben deinen Rock getragen, deine Hose getragen, vielleicht deine warme Jacke gehabt, alles abgegeben, liebevoll gefaltet, gewaschen vorher und so weiter. Also der Herr wird auch zu seiner Zeit Großes zeigen, was im Glauben alles geschehen ist. Möge der Herr euch segnen, hier in Günzburg, in diesen Orten, auch mit der Gemeinde, mit den Kindern, dass ihr auch das tut, was in eurer Kraft ist, was in euren Möglichkeiten ist. Vielen Dank für die Gebete, auch für ja, jede Unterstützung, auch beim Friedensbote. Ich werde noch, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bei das Wort Gottes aufschlagen. Ich werde möglichst schnell machen. Das Volk Gottes hatte, nein, Gott hatte das Volk Gottes zu Mose-Zeiten gesagt, sie sollen auf Gott hören. Und sie haben gesagt, gut, wir werden hören. Ihr habt versprochen, ihr wollt auf Gott hören, dann hat Gott über Mose Folgendes ausrichten lassen. Wenn ihr nicht hören werdet, wird es ganz schlimme Konsequenzen geben. Und wenn ihr immer noch nicht hören wollt, dann gibt es noch schlimmere Konsequenzen. Das wird uns berichtet im fünften Buch Mose, auch im dritten Buch Mose. Und dann, wenn ihr immer noch nicht hören wollt, dann gibt es noch mal schlimmere Konsequenzen. Und wenn immer noch nicht, dann werde ich euch alle verstreuen in die ganze vier Windrichtungen. Und so sehen wir, die Zeit der Könige flieht durch wie ein Augenblick. Im Nordreich, Israel wird geteilt, im Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Da sind viele Könige, kein einziger gläubiger König. Sie werden von dem Assyrer weggeführt und werden zersplittert, mit Völkern vermischt und so weiter. Und dann hatten die dort die paar Juden, die übergeblieben sind, hatten sich auch mit den Nachbarvölkern vermischt. Das war auch damals so gewollt und ganz gezielt gemacht worden. Und dann hat man diese Menschen Samariter genannt, weil die ja auch ihre Hauptstadt Samaria war und so weiter. Und das waren die Samariter dann. Und das Südreich war 120 Jahre ungefähr später, war auch so gottlos geworden, dass die Reformation Josias nichts mehr gebracht hat. Da lesen wir, dass das Volk kehrte um, aber nicht von Herzen. Und dann hat Gott gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend. Und dann gab es diese letzten drei Könige, Joachim, Joachim und Zedekia. Unter diesen drei Königen führt Gott das Südreich nach Babel. Der Tempel Salomos wird zerstört und da bricht eine ganze Welt zusammen für die Juden. Und Jeremia, der war ein ganz gewaltiger, treuer Prediger und Ermahner und der hat immer wieder geredet und gebetet. Und dann lesen wir in Jeremia 7, in Jeremia 14, es reicht Jeremia, das Maß ist voll, bete nicht mehr für das Volk. Ich lasse mich nicht mehr umkehren. Das war eine schlimme Botschaft. Wenn der Herr sagt, mache keine Fürbitte mehr. Es gibt keinen Weg zurück. Es wird nur noch ein Weg nach vorne gehen. Und das so weit kommt in unserem Leben, dann gute Nacht. Und möge Gott uns helfen, dass wir immer diese Alarmzeichen, die rote Ampeln, die wir überfahren haben, Sünde, Trägheit, was in unser Leben hineingekommen ist, dass wir rechtzeitig anhalten und nicht, dass der Herr uns hingibt. Dann gute Nacht. Und das ist vielen Nationen passiert. Auch zur Zeit, damals war das mit Israel passiert. Aber für eine Zeit. Dann lesen wir auch, ich möchte doch einige Bibelstellen lesen und vielleicht, dass ich bis fünf nachmache, wäre es okay. Jeremia hat einmal gesagt, tut Buße, denn der Nebukadnezar kommt. Kehrt um, lasst euch ermahnen. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben doch viel mehr Propheten. Du hast Unrecht, du bist nur alleine und jene sind mehr. Wer hat denn Recht? Der Einzige kann nicht Recht haben. Doch die Masse hat doch Recht immer, oder? So, und dann haben die auf Jeremia nicht gehört. Später sagt Jeremia, ihr gebt euch den Babyloniern und dann wird ihr überleben. Was? Du bist ein, du machst die Hände unserer Soldaten schlaff. Dann haben sie Jeremia gefangen genommen. Das andere Mal ist Jeremia unterwegs nach Ägypten. Dann haben sie ihn gepackt und haben gesagt, was, du desertierst, du haust ab von uns. Dann haben sie ihn wieder gefangen genommen. Die arme Jeremia wurde 55 Jahre lang geplagt durch das Volk. Und Gott sagt, du gehst und wirst sagen, was ich dir befohlen habe. Das war Jeremia. Und seinen innerlichen Zustand im Klagelieder. Klagelieder, das ist ja das Wort allein schon sagt, auch Klagelieder Jeremias, lies mal durch. Dann wird ihr empfinden, wird ihr merken, was er empfunden hat. Der arme Kerl, der hatte nur noch den Baruch zur Seite, den Schreiber, und ihm war das auch alles zu viel geworden. Und so ist Jeremia unterwegs gewesen, und Jeremia hat immer wieder eine neue Botschaft. Wir schlagen mal auf, Jeremia 27, Verse 2 bis 6, das lese ich mal kurz vor. An jenem Tag, nein, stimmt nicht, wir wollen Jeremia lesen, nicht Jesaja, ich habe falsch aufgeschlagen. Jeremia 27. So sprach der Herr zu mir, Vers 2, mache dir Stricke und Jochstangen und lege sie um deinen Hals und sende sie dem König von Edom, wir zählen zusammen, König von Edom, dem König von Moab, dem König der Amoriter, dem König von Tyrus, dem König von Sidon und die Boten, durch die Boten, die nach Jerusalem zum König Zedekia von Juda kamen. Das heißt, 6, 7 Nationen mit Zedekia zusammen. Zedekia war der letzte König und jetzt stand bevor schon die dritte Wegführung nach Babylon. Es gab 3 Wegführungen und hier stehen sie kurz vor der dritten Wegführung. Und hier sagt Gott zu Jeremia, mach die Jochstäbe. Jochstäbe, das kennen die Bauern schon mal, das sind so vielleicht so Stäbe aus Holz, zum Wassertragen zum Beispiel, hat man dran gehangen, 2 Eimer, und dann hat man, oder bei den Pferden, bei den Stieren, beim Arbeiten auf Feldern, da gab es Jochstäbe, Stäbe, die man umlegt, und dann konnte man Lasten tragen oder bewegen. Und jetzt sollte er diese Jochstäbe um den Hals legen bei sich, und dann soll er zu dieser Elite gehen, zum König Zedekia, und da saßen die Außenminister der Länder dort, und die haben beraten, gemeinsam. Die haben eine Koalition geschmiedet und haben gesagt, was können wir gegen Nebukadnezar gemeinsam machen? Den müssen wir platt machen. Aber Jeremia hat eine Botschaft für diese Leute, die dort sitzen, diese Außenminister mit dem König zusammen, und er soll dorthin gehen und ihnen eine Botschaft sagen. Und das lese ich vor, was er für eine Botschaft haben darf. Und trage ihnen auf, ihren Herren zu sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, so sollt ihr zu euren Herrn sagen. Also die Außenminister sollen, Jeremia soll jetzt da antreten vor diese Herren und sagen, ihr kehrt ja jetzt bald zurück zu euren Herren, also zu euren Königen, ne, in euer Land. Und ihr sollt ihnen Folgendes ausrichten. Ich habe durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm die Erde, den Menschen und das Vieh auf dem Erdboden gemacht und gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen. Die Elberfelder sagt, wem es mir gut dünkt. Also Gott sagt, ich habe alles gemacht, jeden Menschen, das Vieh, die Natur, alles habe ich gemacht. Und ich gebe es jemandem, dem es mir gefällt. Gott entscheidet allein, wem er alles überlässt, darüber zu herrschen oder zu verwalten. Und nun habe ich alle diese Länder in der Hand meines Knechtes Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben. Sogar die Tiere des Feldes habe ich in seinen Dienst gestellt. Also, Gott sagt, ich habe, mir gefällt es, dass der König von Babel jetzt regiert über die ganzen Ländereien. Und über Jerusalem und über Syrien, über all diese Länder. Und diese Botschaft dürfen jetzt die ganzen Außenminister nach Hause tragen, zu ihren Herren. Und sie kommen nach Hause und berichten dort natürlich. Wir dürfen beim Lesen, wenn wir schnell lesen, merken wir etwas nicht. Aber Gott hat gesagt, ich habe es meinem Knechte gegeben. Gott sagt, Nebukadnezar ist mein Knecht. Ich habe ihm etwas gegeben, ich gebe ihm auch weitere Aufträge und er wird sie ausführen. Dann lesen wir in Kapitel 29, Vers 6, lesen wir auch nochmal ein paar Verse. Also ab Vers 4 würde ich sagen, so spricht der Herr, der Herrscher. Jetzt hat Jeremia eine neue Botschaft. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob der nach Babel gegangen ist oder ob der einen Brief geschrieben hat. Ich vermute mal, der muss nach Babel gegangen sein. Und damals gab es ja keine Schnellzüge, das war schon eine lange Reise. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Also von Jerusalem nach Babel sind Menschen gekommen. Und Gott sagt, ich habe sie dorthin gebracht. Nicht Nebukadnezar. Merken wir? Nebukadnezar hat zwar Krieg gemacht, war grausam gewesen und das Volk ist gefangen weggeführt worden nach Babel. Aber Gott sagt, ich habe euch dahin gebracht. Aber der Knecht, der Nebukadnezar, ist mein Knecht. Und so, jetzt kommt Jeremia mit dieser Botschaft nach Babel und hat Folgendes zu sagen. Die falschen Propheten haben immer Falsches gesagt, regelmäßig, und haben immer auf falsche Hoffnung gesetzt beim Volk. Und deshalb konnten sie so lange überleben. Das Volk hat immer geglaubt, was sie da gelogen haben. Und Jeremia sagt jetzt, baut euch Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Oh, das heißt, wir machen keinen Urlaub. Die Zelte sind uns jetzt untauglich geworden. Wenn man für eine Woche oder zwei Wochen wegfährt, baut man sich Zelte zum Urlaub machen. Aber jetzt sagt, baut ihr euch Häuser, Fundamente, setzt euch Weinberge, Äpfelbäume, pflanzt alles. Das heißt, es wird länger dauern, oder? Das ist doch eine klare Botschaft. Es wird länger dauern. Und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt euch Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Vielleicht als Gedanke, dieses Sprichwort, Geld regiert die Welt, das stimmt nicht. Das sieht nur aus unserer Froschperspektive so aus, dass diejenigen, die das Geld haben, haben die Macht. Aber das stimmt nicht. Die haben nur die Macht solange Gott die Leine lässt. Wie beim Hund, egal wie stark der ist. Der hat so viel Freiheit, wie die Leine ist. Mehr nicht, falls jemand an der Leine ist. Und hier sehen wir auch, dass die Botschaft kommt nach Babylon. Sie sollen jetzt leben, dort heiraten, keine Angst haben. Und die Zeiten passen mit heute. Junge Leute sagen heute, heiraten, das macht ja gar keinen Sinn. Eine Familie, Kinder, was für eine Zukunft haben wir überhaupt? Und diese Situation soll uns ermutigen. Auch junge Leute, habt keine Angst. Heiratet, gründet Familie. Die Welt kann noch so viel schreien. Ihr seid Assis. Ich wurde ganz konkret als ein Assi abgestempelt in der Firma, weil das dritte Kind zur Welt kam, die Tochter. Ja, ist doch wunderbar. Schön, dass es dir besser geht. Aber dann ist es nur noch geht es dir besser. Aber die Zeiten werden sich ändern, spätestens wenn du alt geworden bist. Und so sehen wir, dass die damals die Menschen auch gedacht haben, wir sind in Gefangenschaft und jetzt irgendwie Familie gründen, Kinder, das macht nicht, geht gar nicht. Wir haben keine Zukunft, keine Perspektive, wir sind Sklaven und so weiter. Und Jeremia sagt, nein, so nicht. Baut Häuser, heiratet, zeugt Kinder, habt Familien, macht alles, als ob ihr zu Hause seid. Denn Gott hat alles in seiner Hand. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in eurem Frieden werdet ihr in Frieden haben. Also werdet auch ihr in Frieden haben. Also im Frieden, den wir von Gott erbeten werden, für die Stadt, für Nebukadnezar, in dem Frieden werden wir leben können. Und das möchte ich auch ermutigen. Wir kritisieren, wir wissen auch Falsches läuft heute in der Politik, jedenfalls aus unserer Perspektive. Und dann wisst ihr, wir beten zu wenig. Lasst uns mehr für unsere Regierungen beten. Vielleicht gibt Gott noch auch Frieden. Und wenn wir in diesem Frieden noch leben dürfen, das wäre eine schöne Sache. Und wenn wir Frieden haben, möchten wir uns auch für Gott gebrauchen lassen. Möge der Herr uns dabei helfen. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israel, lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern, hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Also, ich nenne das Wort mal, diese falsche Presse war schon damals gewesen durch die Propheten, die waren das Gesicht des Volkes und die haben gesagt, so spricht Gott. Und dann hat man das Volk belogen und so weiter. Und es geht immer, in allen Systemen der Welt wird immer präsentiert etwas, wessen Interesse vertreten werden. Auch in demokratischen Ländern ist es genau so. Das ändert sich nicht. Das war so und es wird immer so bleiben. Weil Menschen regieren, die ohne Gott leben und nicht in seiner Abhängigkeit stehen. Für die ist die Wahrheit relativ. Es gibt keine Wahrheit. Denn sie weissagen falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Und wie viele Pastoren sagen im Namen Gottes, es gibt keine Auferstehung, es gibt keine Jungfrauengeburt, es gibt Christus, das muss nur ein Sohn des Josef sein und vieles mehr. Das sind Pastoren. Gott hat sie aber nicht gesandt, diesen Schwachsinn zu erzählen. Und die meisten Menschen, was machen die? Bravo, genau, wir sind unsere Verantwortung los. Das gefällt uns, diese Botschaft. Deshalb wollen wir diesen Weg gehen. Der ist breit, bequem und weit und viele gehen den. Ich habe sie nicht gesandt. Und dann, für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen, also dieses Wort erfüllen, was er gesagt hat. Wisst ihr, Gott hat nicht Israel beschafft, jetzt müsst ihr 70 Jahre dort bleiben. Nein, Gott hat für Babylon 70 Jahre gesetzt, nicht für Israel. Natürlich, diese 70 Jahre waren dann Erfüllung dieser Sabbate, die sie nicht eingehalten haben. Aber Gott hat das Limit gesetzt in Babel. Babel wird fallen. Und dann haben wir den Vers, den wir heute Morgen gehört hatten. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist Gott. Er möchte uns Frieden geben. Jetzt lese ich noch zwei Verse aus Jeremia 51 und dann werden wir auch gleich Schluss machen. Ganz am Anfang, Jeremia 51. So spricht der Herr, Vers 1, siehe, ich erwecke einen verderbenden, bringenden Wind gegen Babel und gegen die, welche das Herz meiner Widersacher bewohnen. Ich will Fremde nach Babel schicken, die es wurfeln und sein Land auskehren werden, denn sie werden sich von allen Seiten gegen es aufmachen am Tag des Unheils. Babel wird überrascht werden, was wir aus der Geschichte auch kennen. Aber warum soll das passieren? Und die Antwort, warum Gott das auf diese Weise macht, lesen wir in Vers 24 im gleichen Kapitel. Schaut mal, was da steht. Vers 24. Und ich will Babel und allen Bewohnern Chaldeas all das Böse vergelten, das sie Zion angetan haben, vor euren Augen, spricht der Herr. Nebukadnezar hat den Auftrag gehabt von Gott: Geh, zerstöre Jerusalem. Aber Gott sagt: Nebukadnezar, du hast die Macht, die du von mir bekommen hast, missbraucht. Deine Grausamkeit, was du dir geleistet hast mit den Schwangern, mit den alten Damen und Herren, mit Kindern, deine Gnadenlosigkeit, deine Brutalität, die wird dir auf den Kopf zurückfallen. Und das kam auch so. Und der Belsatzer, da kamen die Meder. Die haben ganz einfach das Wasser abgeleitet und sind ganz trockenen Fußes reingekommen, als sie diese große Party hatten. Aber vorher kam erstmal eine Botschaft, was Daniel erklären musste. Und in der Nacht starb nur einer. Das war der Belsatzer. Ohne Waffengewalt ist Babel gefallen letztendlich. Und wer sich gewehrt hat, da waren die Medo-Perser schon an Ort und Stelle und die haben Babel vernichtet. Liebe Geschwister, wir leben in guten Zeiten auf einerseits, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, der Fürst dieser Welt ist aktiv in unseren Familien, Kindern, Schulen, Gemeinden, überall. Wollen wir dem Herrn vertrauen und nicht mutlos werden? Gott regiert und Gott setzt ein und ab, nicht Menschen und nicht die Welt. Und deshalb dürfen wir uns trösten mit diesen Worten, zu wissen, dass alles, was jetzt kommen wird, wo wir keinen Einfluss drauf haben, wir dürfen beten und Gott wird wissen, was recht für uns ist. Möge der uns dabei segnen. Amen. Ich möchte mich ganz kurz entschuldigen, dass es so lange gedauert hat. Ja.